Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Schulz Rechts. Heute sprechen wir über ein Thema, das für die einen schon eine ganze Weile her ist, für die anderen immer noch hochaktuell. Darüber spreche ich heute mit zwei Frauen, die zu diesem Thema sehr profunde Informationen haben. Wer das ist und worüber wir sprechen, dazu gleich mehr. Mein Name ist Steve Schulz. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen wieder zurück bei Schulz Reichts. Erschrecken Sie nicht, unser heutiges Thema ist Corona. Für die einen ist es schon lange vorbei und für die anderen immer noch sehr präsent, weil es alles andere als verarbeitet ist. Waren alle Maßnahmen wirklich gerechtfertigt und was ist dran an der sogenannten Schwurbelei? Darüber spreche ich heute mit der Journalistin Silke Schröder und der Landtagsabgeordneten der CDU Saskia Ludwig. Meine erste Frage an die Journalistin Silke Schröder: Wie beginnt man eigentlich einen gesellschaftlichen Diskurs, wenn es innerhalb der Gesellschaft so kocht und die Politik sich wegzuducken scheint?
Also zunächst einmal miteinander ins Gespräch zu kommen, das heißt mit unseren Nächsten. Wir haben ja während der Corona-Zeit festgestellt, dass ein Riss nicht nur innergesellschaftlich zwischen Nachbarn, sondern auch innerhalb Familien und Freundeskreisen verursacht wurde, der so tief war, dass Menschen auseinandergedriftet sind, die bis heute keinen Weg zueinander gefunden haben. Also wir müssen aufhören, Corona als Tabu zu betrachten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es hilft natürlich leider nicht, dass die Medien und auch die Politik das Thema wie ein Tabu behandeln. Aber wir als Zivilgesellschaft, wir müssen wieder miteinander ins Gespräch kommen und uns wechselseitig mitteilen, was uns da gestört hat und auch versuchen, wieder aufeinander zuzugehen, weil ohne das wird es nicht gehen. Und wir sollten uns auch versuchen, nicht durch dieses Thema nachhaltig separieren zu lassen.
Welche Erfahrung haben Sie denn gemacht oder wie beurteilen Sie, welches Thema ist in der Gesellschaft momentan wirklich noch verankert? Wie geht die Gesellschaft oder wie gehen die meisten Menschen momentan noch mit dem Corona-Thema um? War es jetzt die Maskenpflicht? War es jetzt die Impfpflicht? Waren es die Lockdowns? Welches Thema treibt die Menschen um? Oder ist es vielleicht allgemein sogar nur eine gewisse Angst, dass sowas wieder kommen könnte und man nicht genau weiß, ob man wirklich darauf vorbereitet ist und wie man damit umgehen wird?
Ich glaube, was viele Menschen verunsichert hat, ist der unglaubliche Dilettantismus, den man auf Seiten der Politiker gesehen hat. Es gab Expertengremien, die von der Politik berufen waren, in denen Experten saßen, die nachgewiesenermaßen Sachen gesagt haben, die einfach falsch waren. Also wie zum Beispiel dieser ganze No-Covid-Ansatz. Es war von Anfang an klar, das hat jeder Allgemeinarzt eigentlich beantworten können, dass man eine Viruserkrankung wie Corona nicht auf ein Nullniveau zurückfahren kann. Es wurde sehr, sehr leichtfertig über die Einschränkung von Grundrechten entschieden. Es wurde ein Impfstoff, zu dem es, als die EU mit den Pharmafirmen die Verträge gemacht hat, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine langzeiterprobten Folgeauswirkungen bekannt waren. Da wurde über diesen Impfstoff als Allheilmittel gesprochen, als gäbe es keinen Morgen. Also in dieser ganzen Corona-Zeit hat die Politik eine unglaubliche Inkompetenz bewiesen auf der einen Seite, aber sie mit einer massiven Vehemenz der Bevölkerung aufoktroyiert. Und ich glaube, das hat bei vielen Menschen einen massiven Vertrauensverlust erzeugt, der bis heute nachwirkt. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, das ist das, was ich höre und lese und auch natürlich aus dem Bekanntenkreis mitbekomme, die der Politik seit Corona nicht mehr über den Weg trauen. Die sagen, naja, wenn Corona einmal dazu geführt hat, dass Grundrechte einfach so ausgehebelt werden können. Ich meine, wir müssen uns daran erinnern, die Politik wollte uns vorschreiben, mit wie vielen Familienmitgliedern wir an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum sitzen durften. Wir hatten Ausgangssperren. Da ist man dann hier in Potsdam gewesen und hat überlegt, wie viele Minuten brauche ich noch nach Hause oder werde ich vielleicht unterwegs von der Polizei angehalten, alleine in meinem Auto sitzen, niemanden gefährden. Also es gab ja eine Vielzahl an Einschränkungen des in das private gehenden Lebens. Wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, wie viele Unternehmer massiv geschädigt worden sind, wie viele Kinder in ihrer sozialen Entwicklung aufgehalten worden sind, die nicht Geburtstag feiern konnten, die nicht mit Freunden spielen konnten, die nicht zur Schule gehen konnten, wie viele Eltern darüber fast die Nerven verloren haben. Also es ist ein massiver gesellschaftlicher Schaden entstanden, der bis heute nachwirkt, auch ein gesundheitlicher. Darüber wird wenig berichtet, aber man hört es aller Orten und man hört es ja auch im Bekannten- und Freundeskreis. Und darüber müssen wir reden.
Wird darüber geredet? Und wer redet darüber? Es gibt ja jetzt einen Untersuchungsausschuss in Brandenburg, dazu kommen wir gleich. Aber gibt es sonst noch so innerhalb der Gesellschaft eine Möglichkeit, darüber zu reden? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in meinem Kreis der Bekanntschaften, es ist ein Thema, möglichst nicht ansprechen.
Da stimme ich vollkommen zu. Es herrscht ein großes Schweigen, weil natürlich Corona wie ein Trauma über uns kam. Und als das Trauma dann so etwas anfing wieder zu entweichen, setzte eine völlig natürliche Reaktion ein. Man hat sich dem aktiven Leben wieder zugewendet und hat versucht, das Alte, was einen so belastet hat, möglichst auszublenden. Aber wir wissen ja auch aus der Psychologie, dass Traumata oder Probleme, die man versucht zu deckeln, über die man versucht, den Mantel des Schweigens zu legen, dass die eigentlich unterschwellig immer größeres Potenzial entwickeln. Wir müssen klären und nicht versuchen zu verdrängen, denn völlig klar ist, und das sagt uns die WHO ja nun auch in regelmäßigen Abständen, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein, von der die Welt heimgesucht worden ist.
Wir werden gleich mit Saskia Ludwig darüber sprechen, warum es in Brandenburg einen Untersuchungsausschuss gibt und was man davon erwarten kann. Bis gleich. So, und wir sind wieder zurück bei Schulz reicht's. Unser Thema heute: Corona. Aufarbeitung eines Themas, das bei vielen immer noch für eine Art Trauma sorgt. Viele sind froh, dass es vorbei ist. Einigen steckt es noch ziemlich tief im Herzen. Darüber spreche ich heute mit der Journalistin Silke Schröder und der Landtagsabgeordneten der CDU, Saskia Ludwig. Wir haben gerade von Silke Schröder gehört, wie schwierig der Diskurs ist, innerhalb der Gesellschaft und auch mit der Politik dieses Thema überhaupt wirklich entsprechend aufzuarbeiten, weil es doch innerhalb der Gesellschaft unheimlich viele Fragen und Verunsicherungen zu diesem Thema gibt. Was kann die Politik machen und warum duckt sie sich so erfolgreich weg? Wir haben ja jetzt auch auf der Bundesebene schon einige Versuche wurden unternommen, einen Untersuchungsausschuss zu installieren. Der hatte auf Bundesebene keinen Erfolg. Dagegen hat man sich gewehrt, vermutlich weil es die Verantwortlichen sind. Warum? Oder jetzt haben wir auf der Landesebene einen Untersuchungsausschuss, der seine Arbeit aufgenommen hat. Ist das der erste oder der einzige Untersuchungsausschuss, den wir momentan in Deutschland zu dem Thema haben? Und was kann man wirklich von einem solchen Untersuchungsausschuss erwarten? Was erhoffen Sie sich davon?
Oh, das sind ja eine ganze Menge Fragen. Erstmal einen schönen guten Abend auch von mir und auch super, dass ihr das Thema anpackt, weil genau das ist der richtige Weg. Es muss drüber gesprochen werden. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist eben nicht reden, nicht miteinander reden. Ja. Und das waren jetzt so viele Fragen mit mal, warum Politik sich da wegduckt. Also es gibt ja nicht die Politik in Gänze, aber es gibt Mehrheiten. Und die Mehrheiten sind da eben momentan nicht gegeben und auch nicht bereit, die Sachen zu hinterfragen. Aber in dem Moment, wo ich einen Ausschuss installiere oder sage, ich mache eine Enquete-Kommission, ist das ja wie eine Art Eingeständnis, da ist was nicht richtig gelaufen, da ist was nicht gut gelaufen. Und da ist das Beharrungsvermögen groß. Und ich bin ehrlich gesagt dankbar auch für solche Sendungen wie heute, für Dialoge, für jede Art Forum, was stattfindet und sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Weil das dann auch natürlich in die Politik immer mehr durchdringt, dass man sich dort auch nicht mehr wegducken kann. Man kann Verständnis haben für bestimmtes Agieren, man kann Verständnis dafür haben, wie man sozusagen die erste Zeit in Corona angegangen ist, auch wenn es der ein oder andere anders gemacht hätte. Was aber nicht auf Verständnis stößt, ist, dass man jetzt versucht, offiziell irgendwie einen Mantel des Schweigens drum zu hängen. Mhm. Und es war ja eine außergewöhnliche Situation und außergewöhnliche Situationen bringt es nun auch mal mit sich, dass auch Dinge schieflaufen, manche Dinge auch verdammt schief und erst recht, wenn es darum geht, dass Grundrechte in dieser Art und Weise eingeschränkt werden. Mhm. Und das gehört aufgearbeitet. Und dass Brandenburg den ersten Corona-Untersuchungsausschuss hat, liegt an der Stärke der AfD. Mhm. Sie sind in der Lage gewesen, alleine mit ihrer Stärke diesen Ausschuss zu beantragen. Und dann konnte er auch nicht abgelehnt werden. Okay. Warum das in anderen Bundesländern nicht so ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nur, dass Hessen wohl das nächste Land ist, wo dann auch so ein Untersuchungsausschuss stattfindet.
Okay. Und was erhoffen Sie sich davon, beziehungsweise was kann die Gesellschaft davon erwarten? Gibt es bestimmte Ziele, die da verfolgt werden? Ist das rein ganz offen? Gibt es Verantwortliche vielleicht sogar, die zur Rechenschaft gezogen werden können? Oder verliert sich das nachher alles wieder im Sand?
Also was an so einem Untersuchungsausschuss und jetzt im Speziellen an diesem Corona-Ausschuss gut ist, ist, dass tatsächlich darüber geredet wird. Was problematisch ist und wo viele Betroffene aus der Zeit, glaube ich, zu hohe Erwartungen an so einen Ausschuss haben, ist, wir können Aufarbeitung mit diesem Konstrukt Corona-Ausschuss so nicht leisten.
Warum?
Weil der Untersuchungsausschuss einen bestimmten Untersuchungsgegenstand hat. Mhm. Und der heißt, an welcher Stelle die Landesregierung Brandenburg fehlerhaftes Agieren nachzuweisen ist und haben sie in der Corona-Zeit eben Fehler gemacht, mhm, ja oder nein. Das heißt, man ist wirklich nur beschränkt auf das Land Brandenburg, okay, und auf bestimmte Fragestellungen. Mhm. Und dieser Ausschuss kann Zeugen vorladen, mhm, aber man hat natürlich nicht die Kraft und auch nicht diese juristischen Möglichkeiten, dann auch darauf zu dringen, dass der Zeuge aussagen muss. Ja, er kann sich auf ein Aussagerecht natürlich, ja, zurückziehen, aber er kann auch, ja, immer sagen, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich
das
nicht erinnern.
Das kennt er ja vom Bundeskanzler.
Ja, das kriegt er ja gut vorgemacht. Wie komme ich am besten aus so einem Schlamassel raus? Genau. Und trotzdem ist es gut, eben entsprechende Fragen zu stellen. Mhm. Deswegen kann ich das ausdrücklich nur befürworten, dass es diesen Ausschuss gibt. Ja. Ich muss immer ein bisschen die Hoffnung dämpfen, wir werden hier in Brandenburg diese Aufarbeitung, die zwingend notwendig ist, so nicht leisten können. Aber wir können einen Anstupsen geben sozusagen.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist wichtig, dass man darüber spricht. Und allein die Fragestellung, die dann vielleicht publiziert wird in unterschiedlichen Medien, kann schon dazu führen, den einen oder anderen ja, zum Nachdenken zu bewegen. Antworten bekommt er dadurch aber auch nicht. Und die Aufarbeitung eines solchen Themas ist dadurch vielleicht gar nicht möglich, oder doch? Denn es ist ja nicht nur eine Frage, ob jetzt jemand, der vorgeladen wird, aussagt, sondern was er aussagt. Und da hat man ja gesehen, dass Frau Ernst zum Beispiel sich in widersprüchlichen Aussagen so ein bisschen gedreht hat. Und wenn Herr Wieler einen Souffleur an seiner Seite hat, dann ist das auch ein bisschen fragwürdig, was ist jetzt wirklich an Information, an einer Wertigkeit der Aussage festzumachen. Wie geht die Politik oder wie gehen auch diejenigen damit um, die diesen Antrag befürwortet haben bzw. initiiert haben und auch die anderen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, okay, die Frage ist jetzt die richtige, aber die Antwort bleibt doch irgendwo aus?
Das ist total unbefriedigend, selbstverständlich. Nur ich kann niemandem unterstellen, dass er die Antworten hat, die ich gerne hören möchte. Ne? Das ist ja nun mal dieses, dafür gibt es ja diesen Untersuchungsausschuss. Ja? Deswegen sind ja auch Staatsanwälte tätig in anderen Bereichen, um der Sache näher zu kommen. Wir haben schon in dem Ausschuss die ein oder anderen Antworten unfreiwillig bekommen. Vielleicht auch freiwillig, die sich widersprechen, auch okay, mit Aussagen der Landesregierung. Mhm. Und da wird natürlich, muss man nachhaken entsprechend, was so ein Problem ist beim Untersuchungsausschuss. Sie können nicht wirklich mit Konsequenzen agieren. Mhm. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, auch Sie haben in diesem Ausschuss entsprechende Mehrheiten. Und wenn die Mehrheiten an dem Punkt nicht vorhanden sind, dort weiter nachzubohren oder andere Zeugen zu vernehmen, dann wird es eben schwierig. Und Sie hatten vorhin gefragt, warum Politik sich da immer noch so weigert. Es gibt natürlich einige politische Akteure, die sind nicht glücklich über diesen Untersuchungsausschuss. Und die sind immer noch verhaftet, auch in dieser Denkweise. Ja, es können ja Fehler gewesen sein, aber die Landesregierung hat alles gemacht nach gutem, bestem Wissen und Gewissen, weil sie haben sich orientiert, und das ist natürlich auch richtig, ja, sie haben sich orientiert am RKI, am PAI, an dem, was die Bundesregierung vorgegeben hat. Und da zieht man sich dann eben auch ein Stück weit zurück auf diese Position.
Das heißt, ein netter Versuch, das Thema noch irgendwie mal aufzugreifen, aber dann doch versickert es in einer Art Resignation oder in einer Art Sackgasse?
Nein, überhaupt nicht. Und das würde ich so überhaupt nicht bezeichnen. Ich glaube, nur alleine die Existenz dieses Untersuchungsausschusses ist schon positiv an sich. Okay. Es berichten auch Medien darüber, hinterfragen das ein oder andere jetzt auch mal selbst. Man hört Leuten zu, die schon lange gesagt haben, wir müssen da auch mal mit einem kritischen Blick rüber gucken. Menschen kriegen dadurch auch ein Stückchen Mut, selber auch den Mund aufzumachen. Okay. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Also zu sagen, geht nicht in euch zurück und sagt, ich habe sowieso keine Chance mit meinem Anliegen, was ich da habe, sondern nutzt das und bleibt laut. Und das wird auch gehört, auch wenn es länger dauert. Aufarbeitung dauert leider Gottes immer länger.
Gibt es denn Verantwortliche?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das dadurch, dass ich auch Mitglied bin in dem Ausschuss, jetzt nicht als Wertung Ihnen beantworten. Ja. Was wir aber eben nicht nur während der Corona-Pandemie und nicht nur bei der Aufarbeitung erleben in diesem Land, ist halt eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Ja, genau, jeder schiebt es irgendwo hin. Ja, ich habe das von dem gehört, der hat mir das vorgegeben, das ist doch eine Institution und dann muss das so sein. Genau. Das ist extrem schwierig, aber das ist gerade so eine bestimmte Zeitqualität, die wir haben. Und da darf man nicht dran verzagen, da müssen wir versuchen, das zu durchbrechen und zu sagen, jeder Einzelne hat Verantwortung.
Wir haben gerade eben auch noch die Schwierigkeit innerhalb der Gesellschaft gehört. Und jetzt hatten Sie, Saskia Ludwig, noch gerade gesagt, jeder Einzelne hat dann vielleicht mehr Mut, sich zu artikulieren und seiner Frustration ein bisschen Ausdruck zu verleihen oder ja, möchte diesem Trauma, was er mit sich rumträgt, und doch irgendwie versuchen zu verarbeiten. Die Frage jetzt nochmal an die Journalistin, Silke Schröder, wie können Menschen in der Gesellschaft sich ihrer Frustration Ausdruck verleihen? Wo gehen die hin? Wie artikulieren die sich?
Naja, also wir hatten ja anfangs schon drüber gesprochen, zunächst im Gespräch miteinander. Das ist ganz wichtig, und indem sie sich gesellschaftlich einbringen. Also es gibt ja durchaus auch viele Initiativen, es gibt Gesprächsforen. Saskia Ludwig hat ja dankenswerterweise ein solches Forum auch vor einiger Zeit durchgeführt, zu dem offen eingeladen wurde, also eben eine Bühne geboten, um den gesellschaftlichen Diskurs anzuschieben. Und das ist so wertvoll, dass man eben miteinander ins Gespräch kommt und genau dort anfängt, wo die Politik uns eigentlich in ein Vakuum gelenkt hat.
Jetzt habe ich auch aber erfahren, dass wenn man eben so eine Diskussionsrunde aufmacht, dass man dann ganz schnell in einer bestimmten Ecke landet, stigmatisiert und sagt, ha, die wollen über Corona reden, da ist was schiefgelaufen, das sind die Rechten, das sind die Aluhutträger, das sind die Schwurbler, die Verschwörungstheoretiker, im schlimmsten Fall sogar alles Nazis. Wie geht man denn damit um? Ich habe ja also auch in dem privaten Bereich ist es ja so, dass man fast gar nicht mehr sich so wirklich traut, eine Meinung zu haben, weil man nicht genau weiß, welche Meinung vertritt der Gegenüber. Ecke ich hier in meiner Familie vielleicht irgendwo an? Das hat ja Corona auch mit sich gebracht, dieses Entzweien von Familien oder Freundschaften.
Wir haben ja eine demokratische Pflicht, so würde ich das sehen. Insbesondere, wenn wir uns umschauen und sehen, wie das in anderen Ländern gelaufen ist mit dem Corona-Management. Also das am Anfang noch viel gescholtene Schweden ist ja viel besser durch diese Pandemie gekommen als wir. Ohne Lockdowns, ohne Maskenpflicht, ohne die Diskussion über eine Impfpflicht. Und davon haben natürlich alle gesellschaftlichen Gruppen profitiert. Kinder wurden nicht traumatisiert dadurch, dass ihnen der Schulbesuch vorenthalten wurde. Mhm. Die ganze gesellschaftliche Spaltung.
Zu diesem Vergleich dann auch nochmal später kommen, dann auch wenn wir nochmal nach der Pause nochmal über die Impfpflicht und so weiter sprechen, aber so diese Diskrepanz oder diese zwei Lager, die sich so in der Corona-Zeit gebildet haben. Es gab dann die Corona-Befürworter und es gab dann die Corona-Gegner. Und alle, die Corona-Gegner waren, wurden so unter einem Deckmäntelchen stigmatisiert. Ne? Die Bösen, es gab dann auch die Pandemie der Ungeimpften.
Ja, aber das ist genau das, was ich sagen wollte. Ja. Also wir sehen ja aufgrund der Realitäten und auch aufgrund der Zahlen und Fakten, die uns vorliegen, eben Beispiel Schweden, da können wir nochmal gesondert drüber reden, dass wir eine Pflicht zur demokratischen Aufarbeitung und zum demokratischen Dialog auch haben. Okay. Und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass viele von uns im Freundesbekannten- und Familienkreis durchaus Menschen sehen, die durch die Corona-Impfung krank geworden sind. Ja. Solche Dinge hat es ja nun auch vielfach gegeben und gibt es auch noch. Also ich sehe das als demokratische Pflicht. Okay. Das ist nicht nur etwas, was man tun könnte, sondern was wir tun müssen. Das bleibt uns gar nicht erspart, wenn wir als Gesellschaft wieder zusammenfinden wollen.
Ich würde mich freuen, wenn diese demokratische Pflicht auch von der Politik verstanden würde. Eine Vertreterin haben wir hier, Saskia Ludwig. Sie haben das für sich zum Programm gemacht. Sie haben sich diese demokratische Pflicht auf die Fahnen geschrieben. Wir werden gleich darüber sprechen, wie oder welche einzelnen Maßnahmen es damals gab und wie die heute noch in der Gesellschaft nachwirken. Bleiben Sie dran. So, und wir sind wieder zurück bei Schulz Reichts. Heute zum Thema Corona bzw. Aufarbeitung in Brandenburg. Darüber spreche ich mit der Journalistin Silke Schröder und der Landtagsabgeordneten der CDU, Dr. Saskia Ludwig. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gehört, wie schwierig das Thema in der Gesellschaft verankert bzw. diskutiert werden kann aufgrund zweier Gruppen, die sich da gebildet haben während der Corona-Zeit. Wir haben darüber viel Information erhalten, wie schwer die Politik sich damit tut, dieses Thema wirklich anzupacken und aufzubereiten. Welche Maßnahmen gab es damals, die heute noch nachwirken, und wie stehen andere da, die diese Maßnahmen nicht so verfolgt haben, wie es immer von uns postuliert wurde? Vielleicht die Frage an die Journalistin. Sie hatten ja auch gerade eben schon so ein bisschen den Vergleich mit Schweden herangezogen.
Ja, richtig. Also an Schweden sieht man ja mit einem Beispielland, dass das Corona-Handling auch ganz anders laufen konnte und im Endeffekt auch besser laufen konnte. Also Schweden hat weitestgehend verzichtet auf Maßnahmen wie Lockdowns, Maskenpflicht, auch die Diskussion einer Impfpflicht, Schulschließungen und dergleichen. Also in Schweden ist die Handhabung von Corona ganz weitestgehend auf Freiwilligkeit basiert gewesen. Das heißt, man hat auch diese gesellschaftliche Spaltung dadurch nicht bekommen. Und siehe da, Schweden hat in den Jahren 2020 bis 2022 die niedrigste Übersterblichkeit in Europa zu verzeichnen. Da muss man sich doch fragen, wie kommt das ohne Masken, ohne diesen Druck zur Impfung, ohne die Lockdowns, die ja bei uns wirklich gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Schaden angerichtet haben.
Aber trotz der Tatsache, dass eben Schweden mal als Negativbeispiel herangezogen wurde, weil die Infektionszahlen relativ hoch waren, aber die Ergebnisse derer scheinen doch nicht die Nachwirkungen gehabt zu haben, die man bei uns hier immer so mit einem Drohszenario postuliert hat.
Genau, da ist dann die Durchseuchung einfach schneller durchgelaufen, muss man sagen. Und bei uns saßen ja im Expertenrat der Bundesregierung Leute, die wirklich propagiert haben, dass man die Maßnahmen so hochfahren sollte, bis man ein No-Covid, ein Zero-Covid zu verzeichnen hätte. Und das war von Anfang an klar, dass das unrealistisch war. Also dieses, die Menschen voneinander zu separieren und dadurch die Durchseuchung zu verlangsamen oder zu stückeln, das hat eigentlich zu einem insgesamt, wie man das sehen kann, nachhaltigeren und schwereren Infektionsgeschehen wohlgeführt, wenn man sich den Gesamtverlauf dieser 2,5 Jahre anschaut.
Es gab ja nun eine Frage mal an die Politik. Es gab ja viele Maßnahmen, um Corona möglichst nicht weiter ausbrechen zu lassen. Inwiefern die jetzt erfolgreich waren oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gab sicherlich auch durch die Impfung viele Nebenwirkungen, die mittlerweile so bagatellisiert werden, habe ich das Gefühl. Ja, es gab zwar Nebenwirkungen, erst hieß es wird auf keinen Fall welche geben. Dann sagte man, na gut, es gibt welche aufgrund der sehr hohen Zahl an Nebenwirkungen, sehr massiven Nebenwirkungen. Das ging von Herzmuskelentzündungen, das ging zu Hirnschlag, also sofortiger Tod, wie auch immer, also furchtbare Nebenwirkungen oder Langzeitnebenwirkungen auch, die erst so langsam anerkannt wurden. Haben wir auch eine Politik, die diese Nebenwirkungen bzw. die Nebenwirkungen verharmlost und die Opfer dieser Nebenwirkungen bzw. dieser Impfung im Stich lässt?
Also Ursache und Wirkung. Wir haben ja vorhin darüber diskutiert, warum Politik sich so extrem schwer tut, beim Thema Aufarbeitung einzusteigen. Mhm. Ja, das würde ja bedeuten, man gibt von vornherein zu, da gibt es was aufzuarbeiten. Ja? Okay. Und genauso ist es natürlich beim Thema Nebenwirkungen. Also wenn ich in dem Moment darauf eingehe und sage, oh Gott, es gibt jetzt Nebenwirkungen in der und der Größenordnung, dann würde man ja zugeben müssen, dass die Dinge, die man vorweg propagiert hat, Sie haben es ja gerade gesagt, ja, nebenwirkungsfrei, alles getestet, gar kein Problem, wird keine Langzeitwirkung geben, dass das ja dann so nicht stimmen kann. Mhm. Und das macht es natürlich extrem schwer, dass man von denjenigen verlangt oder erwarten könnte, die vorher sowas propagiert haben, jetzt zu sagen, okay, wir müssen uns mit dem Thema Nebenwirkungen beschäftigen. Also mit einem halben Satz passiert das ja mittlerweile. Also selbst ja. Karl Lauterbach ja, hat ja gesagt, doch, eine ganze Menge Nebenwirkungen. Aber das läuft dann nicht.
Salamitaktik, ne?
Salamitaktik auf der einen Seite, aber es passiert nicht wirklich was. Mhm. Ja, und das ist ja das, was auch die Gesellschaft so lähmt. Was viele Politiker nicht verstehen, ist, dass wir wirklich eine Art Trauma in der Gesellschaft haben durch diese Maßnahmen. Also Impfung und Nebenwirkung ist das eine, es ist schlimm genug. Aber auch, was das psychologisch mit der Gesellschaft gemacht hat, mit vielen gemacht hat. Auch wenn die heute normal durchs Leben gehen, braucht nur irgendwo einen Triggerpunkt aufploppen. Ja. Und dann kommt dieses Trauma vor. Und wenn das kumuliert in irgendeiner Art und Weise, dann läuft uns die Gesellschaft völlig aus dem Ruder. Und dann kann sich das auch explosionsartig an bestimmten Dingen manifestieren. Und da muss man muss die Möglichkeit dieses Aufarbeitungsweges geben und man muss auch die Möglichkeit geben, ins Gespräch zu kommen und dann auch eine Art Versöhnung hinzubekommen. Und man muss vor allen Dingen aber auch den Opfern helfen, den Opfern bei der Impfung. Ich bin aber auch der Meinung, dass diejenigen, die es auf sich genommen haben, ob das Ärzte sind, die Maskenattests ausgestellt haben oder andere Sachen, die aus ihrer Perspektive und auch aus unserer Perspektive, dass denen Unrecht widerfahren ist, dass man da sich auch hinstellt und sagt, ja, okay, das war nicht in Ordnung. Also das müssen wir jetzt auch wieder heilen an der Stelle. Ja, Ordnungsgelder, Strafmaßnahmen, teilweise Gefängnis, da müssen wir mit umgehen. Ja.
Das hört sich gut an, auch aus der demokratischen Sicht sicherlich argumentativ nachvollziehbar, in der Realität doch wohl kaum umzusetzen, oder?
Also jetzt muss ich ein bisschen bremsen. Jetzt muss ich ein bisschen bremsen an der Stelle. Da sind wir wieder beim Thema Aufarbeitung und wie läuft Aufarbeitung? Mhm. Sie kriegen das nicht von heute auf morgen hin. Das funktioniert nicht, weil sie zu viel Betroffene auf allen Seiten haben. Und wenn man eine.
Liegt das an den Betroffenen, an der Menge, an der Quantität der Betroffenen oder an der
Tatsache? Also nicht Betroffene nur auf der einen Seite, sondern auch diejenigen, die es also angeschoben haben, Sie reden jetzt von der Politik, im Ganzen, aber natürlich auch Politiker, die vielleicht das auch schweigend hingenommen haben, die zwar auch Fragezeichen hatten oder auch proaktiv versucht haben, dagegen zu arbeiten, aber nicht durchgekommen sind, die stehen ja auf der anderen Seite, ne, und überlegen sich, wie geht man jetzt damit um? Und wenn man in die Geschichte guckt, deswegen war ich ganz dankbar, dass auf unserem Podium auch ein Historiker war, der sich das mal aus historischer Sicht angeschaut hat, warum kommt diese Aufarbeitung nicht in Gange, dass es immer eine Weile gedauert hat. Also zwischen diesem Erlebnis, Corona ist ja jetzt mal also nicht mal ein Jahr sind die Maßnahmen vorbei. Ja. Ja, das Problem ist, die Gesetze gelten ja noch. Also das ist ja vielen überhaupt nicht bewusst, dass die Gesetze immer noch gelten, die während Corona geschaffen wurden. Selbst diese Situation haben wir noch und das ist einfach viel zu dicht. Und wir müssen als Eisbrecher sozusagen tätig werden, um den Grund zu schaffen, wo man sich drauf trifft, um darüber reden zu können. Und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern.
Kann ich nachvollziehen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass wir von einem Ausnahmezustand in den nächsten rutschen. Es gab dann Corona, dann war der Ukraine-Krieg, der uns unmittelbar betrifft. Wir hatten keine Energie mehr, wir hatten kein Gas mehr, wir hatten kein Öl mehr. Wir mussten gucken, wo wir, wie wir unsere Häuser heizen, so hieß es ungefähr. Jetzt ist der Haushalt in Schieflage geraten. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr ausreichend Strom haben und so weiter. Also die Frage ist, wann ist die Gesellschaft und die Politik, wann kommt die denn so zur Ruhe, dass wir überhaupt aus der einen Krise, die wir jetzt hier heute besprechen, Corona, mal wirklich ein Fazit ziehen können und mal wirklich ein Ergebnis formulieren, wo wir dann sagen, wir haben daraus gelernt, dass. Und das werden wir jetzt anwenden. Und das müsste anders gemacht werden. Wie soll das vonstatten
also
gehen?
Also die Mechanismen, die Sie gerade beschrieben haben, sind ja ganz fantastisch dafür geeignet, dass man eben nicht drüber reden muss, weil man ja so wahnsinnig viele andere Aufgaben zu erledigen hat. Mhm. Und deswegen müssen wir dranbleiben. Und wir müssen den Menschen, die ein Interesse daran haben, und das sind doch relativ viele, ich glaube, das wird unterschätzt, deutlich machen, lasst euch jetzt nicht durch die anderen Krisen und Notlagen davon abhalten. Wir müssen über also das Urproblem reden, Corona, ja. Weil die Mechanismen, die installiert wurden während Corona, werden ja jetzt weiter angewandt, in anderer Art und Weise und anderer Form. Ja. Und genau das ist das eigentliche Thema und das eigentliche Problem, warum diese Corona-Aufarbeitung so wahnsinnig wichtig ist. Ja. Ich sehe das eher positiv an der Stelle, weil diese Regierung maßlos überzieht mit dem Thema Notstand und Krisen. Ja. Und die Menschen sind nicht dumm. Ja. Die merken das. Die DDR ist ja auch an der Realität zerschellt, sozusagen.
Hat auch eine Weile gedauert.
Und es hat eine Weile gedauert, aber ein guter Freund und Historiker hat zu mir gesagt, wir befinden uns ja schon sehr weit fortgeschritten in der Phase. Okay. Und spätestens als bei der Energiewende gesagt wurde, alles auf Elektromotor, wir nehmen jetzt Elektroautos, was ist das? Das ist keine Marktwirtschaft. Ja. Und wenn man sich die Energiewende anschaut, ist das nicht Marktwirtschaft. Und da kann man dann schon sagen, wir sind doch eigentlich ziemlich fortgeschritten in diesem Prozess, ja, wo die Realität jetzt deutlich macht, es funktioniert eben nicht mit Planwirtschaft. Ich war heute in einer Schule zur Diskussion, nennt sich Speed Dating, 10. Klasse. Und ich mache das schon sehr, sehr lange. Und vor 2-3 Jahren war nur und ausschließlich das Thema Klima, Klima, Klima. Ne? Also jeder Jugendliche.
Genau.
Das ist heute komplett anders.
Okay.
Die sind so hochrealistisch. Die Grünen haben da, also früher war der grüne Abgeordnete immer der Held. Heute musste der verschämt vom Parkett gehen. Ja? Und das sind Zehntklässler. Und die sehen, was da passiert, die hören das auch von ihren Eltern und das ist hoch erstaunlich und auch hoch erfreulich.
Okay.
Ja, weil wieder mehr Realismus dort einzieht und man merkt, man wird getrieben von einer ideologiegetriebenen Regierung und das sollten wir nicht zulassen. Wir müssen jetzt mit den Problemen umgehen, klar, aber deswegen ist für meine Begriffe dieser Kasus Knaxus Corona tatsächlich auch mit den Maßnahmen, die man einfach umgesetzt hat. Man hat sie einfach umgesetzt gegen jegliche Gesetze, die uns eigentlich wirklich als Menschen hier in Deutschland verbrieft waren.
Ja.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und ich glaube, wir sind jetzt auch an einem ganz interessanten Punkt angelangt, nämlich, dass die Politik durch die Corona-Maßnahmen Lust an der Ausnahmesituation bekommen hat, weil sie ihnen zusätzliche Machtbefugnisse gegeben hat und die Bevölkerung auf der anderen Seite durch Corona angefangen hat aufzuwachen. Also insofern haben wir ein Auseinanderdriften von Zivilgesellschaft und Politik. Die Politik ist sozusagen jetzt durch diesen Krisenmodus auf dem Pfad ins immer Autoritärere. Und die Bevölkerung hingegen ist wieder auf dem Pfad hin zur echten Demokratie, nämlich darüber nachdenken, genau, zu mehr Mündigkeit, zu hinterfragen, was Politik ihnen verordnet, ob das sinnvoll ist oder nicht, was wir jahrelang, glaube ich, eher nicht hatten. Da gab es eher ein Abnicken, ein blindes Zustimmen, weil man auch ein Grundvertrauen hatte. Das Grundvertrauen ist aufgekündigt worden. Und das ist aber auch die Basis echter Demokratie, dass man eben kritisch hinterfragt und für sich selber überlegt, auch Informationen sammelt und wirklich prüft, ist das, was die Politik hier mir verkaufen will als Lösung, ist das tatsächlich eine oder sehe ich das alles ganz anders? Also ich glaube, wir haben hier ein Auseinanderdriften von Politik und Gesellschaft, aber das ist auch gut. Das ist sozusagen, es kann die Keimzelle für ein Wiedererwachen echter demokratischer Verhältnisse werden.
Sehr schön. Das heißt ja so schön, die Macht geht vom Volke aus. Von daher hoffe ich, dass der Bürger und die Gesellschaft wieder mündig werden. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ein herzliches Dankeschön an Silke Schröder und an Saskia Ludwig. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann wollen wir hoffen, dass auch die nächste Generation etwas mündiger ist oder weiterhin sich mündig entwickelt. Und vielen Dank fürs Dasein. Wir werden das Thema sicherlich von unterschiedlichen Perspektiven weiter betreuen. Vielen Dank.